Guten Abend, hallo und herzlich willkommen heute Abend hier bei der Sendung Evangelisch im Bürgerradio. Ich bin Roland Hosselmann, evangelischer Pfarrer in und aus Lippstadt.
Upon your name. myself a rest in your embrace. I am yours, and you are mine.
Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Das war die Stimme von Simon Wellner, der wieder Dietrich Bonhoeffer spricht. Diesem Mann, den George W. Bush einen der größten Deutschen des 20. Jahrhunderts genannt hat, haben wir uns bereits am vergangenen Montag zugewendet und versucht, seine Rolle als Aristokrat, als entschiedener Christ und als Mann des politischen Widerstandes gegen Adolf Hitler vor Augen zu führen. Doch Bonhoeffer war auch noch etwas anderes. Er war ein großer Ökumeniker, einer, dem die Frage unter den Nägeln brannte, was ist das eigentlich, Kirche? Einer, der nicht mehr die Augen verschloss vor den eigenen protestantischen Fehlern, Einseitigkeiten und Engführungen, nicht mehr die Augen verschloss vor dem, was dem Protestantismus auf dem Weg verloren gegangen ist und was ihm spürbar fehlt. Einer, der dann im Gegenzug anfing, sich für das zu öffnen, was wir die katholische Dimension nennen können. Damals wie heute ist es üblich, dass ein evangelischer Pfarrer an einer staatlichen Universität ausgebildet wird. Demgegenüber experimentierte Bonhoeffer mit der Gegenvision, dass die theologische Ausbildung doch eigentlich, wie er schreibt, in kirchlich-klösterliche Schulen gehöre. Schon wenige Monate später, 1935, eröffnet sich ihm die Möglichkeit, dieses gedankliche Experiment in die Tat umzusetzen. Im Zwielicht der Illegalität übernimmt Bonhoeffer im schlesischen Finkenwalde ein Predigerseminar für angehende Pfarrer. Es waren einfache, in Wahrheit aber grundlegende Fragen, die aus der Vergessenheit wieder an die Oberfläche traten. Wie lebt man christliche Gemeinschaft? Wie betet man? Wie liest man die Bibel? In Finkenwalde sollten jetzt fest installierte Gebetszeiten dafür sorgen, dass der Tagesablauf nicht dem Zufall überlassen wird, sondern eine klare Struktur empfängt. Für das Zusammenleben werden eine Reihe von Regeln aufgestellt, wie etwa die, dass über einen abwesenden Bruder nicht gesprochen werden darf. Es wird die tägliche Meditation eingeführt, bei der die Bibel nicht akademisch und distanziert betrachtet wird, sondern vielmehr persönlich zur Erfahrung kommen soll als Wort Gottes, ja, als Liebesbrief Gottes an dich und mich. Was sich Bonhoeffer von der Bibelmeditation versprach, was er ihr zutraute, enthüllt ein Brief, den er an seine ehemaligen Schüler geschrieben hat, die jetzt als Soldaten an irgendeiner der unzähligen Fronten in einem längst zum Scheitern verurteilten Krieg standen und von denen weniger als die Hälfte zurückkehrte.
Die täglich stille Besinnung auf das mir geltende Wort, und seien es nur wenige Minuten, will für mich zum Kristallisationspunkt alles dessen werden, was innere und äußere Ordnung in mein Leben bringt. Bei der Unterbrechung und Auflösung unseres bisherigen, geordneten Lebens, wie diese Zeit sie mit sich bringt, bei der Gefahr, die innere Ordnung über der Fülle des Geschehens, über der restlosen Inanspruchnahme durch Arbeit und Dienst, über Zweifel und Anfechtungen, Kampf und Unruhe aller Art zu verlieren, gibt die Meditation unserem Leben so etwas wie Stetigkeit. Sie hält die Verbindung mit unserem bisherigen Leben von der Taufe zur Konfirmation, zur Ordination. Sie bewahrt uns in der heilsamen Gemeinschaft der Gemeinde der Brüder, der geistlichen Heimat. Sie ist ein Funke von jenem Herdfeuer, das die Gemeinde daheim für euch hüten wollen. Sie ist eine Quelle des Friedens, der Geduld und der Freude. Sie ist wie ein Magnet, der alle vorhandenen Ordnungsmächte unseres Lebens auf ihren Pol richtet. Sie ist wie ein reines, tiefes Wasser, in dem sich der Himmel mit seinen Wolken und mit seiner Sonne in Klarheit spiegelt. Sie dient aber auch dem Höchsten, indem sie ihm einen Ort der Zucht und der Stille, der heilenden Ordnung und Zufriedenheit zeigt.
Pflege, dass der den Himmel lenkt. der Wolken, Luft und Winden, gib Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Befiehl dem Herrn deine Wege, vertraue ihm, er wird handeln. Befiehl dem Herrn deine Wege, vertraue ihm, er wird handeln. Dem Herrn musst du trauen, denn dir soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, denn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten.
In Finkenwalde wurde spürbar katholisches Terrain betreten. Es war kein anderer und kein geringerer als Karl Barth, der hier kritisch wohlwollend von einem klösterlichen Eros und Pathos gesprochen hat, das ihm hier entgegenwehe. Doch Bonhoeffer hat nicht nur Tuchfühlung mit dem katholischen Leben, er hat auch Tuchfühlung mit dem katholischen Denken aufgenommen. In seinem unvollendet gebliebenen Buch Ethik, das sich mit der Frage des richtigen menschlichen Handelns beschäftigt, schließt er sich einem Begriff an, den er ausdrücklich als katholisch kennzeichnet. Es ist der Begriff des natürlichen Lebens. Was er damit meint, kommt vielleicht sehr schön in einem Brief an seine Verlobte zum Ausdruck.
Ich meine nicht den Glauben, der aus der Welt flieht, sondern der in der Welt aushält und die Erde trotz aller Not, die sie uns bringt, liebt und ihr treu bleibt.
Es waren drei Gefahren, von denen Bonhoeffer sich und seine Zeit bedroht sieht. Da ist zunächst die spezifisch evangelische Gefahr, die in der Atmosphäre der Rechtfertigungslehre nur den sündigen Menschen auf der einen Seite und den gnädigen Gott auf der anderen Seite kennt. Hier, so Bonhoeffer, sei eine Nacht entstanden, in der alle Katzen grau wurden. Es gab nicht mehr die Möglichkeit einer differenzierten, bewusst relativen ethischen Stellungnahme. Einer Ethik, die auf Aktualität und Konkretion aus ist, wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Da ist sodann die spezifische Gefahr des modernen Menschen, der ein Jenseits seiner Welt überhaupt nicht mehr kennt. Für ihn ist die Welt alles, was der Fall ist. Diese Reduktion führe aber unausweichlich in eine Einstellung hinein, für die das nach wie vor begrenzte sterbliche Leben entweder alles oder aber nichts ist. Eine derartig extreme Einstellung muss jedoch das Leben verfehlen. Denn auch und gerade das irdische und diesseitige Leben sei ja weder alles noch nichts, sondern eine Größe, die spannungsvoll zwischen diesen Polen liegt. Und da ist schließlich die aktuelle Gefahr, die in den letzten Kriegsjahren mit der Explosion des Bösen aufgebrochen ist. Diese Gefahr besteht konkret darin, dass in einer Situation, wo das Böse Überhand nimmt und gleichsam über die Ufer tritt, auch und gerade dem Christen das Gift des Radikalismus eingespritzt wird. Mit der Folge, dass ihm der Schöpfungsglaube zu Bruch geht. Dann hat auf einmal nicht mehr der liebe Gott, sondern überall nur noch der böse Teufel die Fäden in der Hand. Bonhoeffer steht die Macht dieser Gefahren eindringlich vor Augen. Er weiß, dass gerade die beiden zuletzt genannten Gefahren alles andere als eine Fiktion sind. Hinter ihnen stehen handgreifliche Realitäten und einleuchtende, starke Erfahrungen. Bonhoeffer selber durchlebt eine Liebessehnsucht, die unerfüllt bleibt. Er ist sich des Risses zwischen christlichem und weltlichem bewusst und leidet an ihm. Er weiß, wie sich Untergang und Abgrund anfühlen. Er teilt jene Erfahrung seiner Zeit, die das Versagen, ja die Pervertierung, auch und gerade der höchsten menschlichen Bemühungen durchmacht. Auch ist ihm die Versuchung der Menschenverachtung durchaus vertraut. Doch was Bonhoeffer hindert, auf einer dieser Stufen stehen zu bleiben, das ist eine Macht, der noch innerlicher verbunden ist. Denn inmitten und angesichts jener drei skizzierten Gefahren, die Bonhoeffer tiefsinnig erkennt und scharfsinnig benennt, hält er am altkirchlichen Bekenntnis fest, dass Gott als den Schöpfer der Sichtbaren ganz ebenso wie der unsichtbaren Welt preist. Vielleicht kommt dieses Festhalten allem zum Trotz nirgendwo so klar, so deutlich, so schön zum Vorschein wie in seinem Gedicht von guten Mächten, das völlig zu Recht sein bekanntestes ist. In der dritten Strophe heißt es:
Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand.
Hier ist an das Martyrium gedacht. In tiefster Demut fasst Bonhoeffer diese Möglichkeit ins Auge. Doch das Gesichtsfeld vereinseitigt, verengt, verfinstert sich nicht. Stattdessen geht es schon in der vierten Strophe mit einem grandiosen Kontrapunkt weiter.
Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz.
Gottes Liebe find. Nein, so heb ich meine Hände zu dir, Vater, als dein Kind. Bitte wollst mir Gnade geben, dich aus aller meiner Macht zu umfangen, Tag und Nacht, hier in meinem ganzen Leben. Bis ich dich nach dieser Zeit Lob und Liebe in Ewigkeit, bis ich dich nach dieser Zeit Lob und Liebe in Ewigkeit, bis ich dich nach dieser Zeit Lob und Liebe in Ewigkeit, bis ich dich nach dieser Zeit.
Was es Dietrich Bonhoeffer erlaubt hat, zwischen Zeit und Ewigkeit, dem Letzten und dem Vorletzten zu unterscheiden und gleichzeitig beide Bereiche aufeinander zu beziehen und damit die Zeit als Zeit zu retten, das war sein Glaube an Jesus Christus. Jesus Christus aber war für ihn, biblisch orientiert wie er war, der Sohn Gottes, der ohne Wenn und Aber auf die Seite der Menschen getreten ist, der den Weg ging aus der höchsten Höhe herab in die tiefste Tiefe, der starb und auferstand und der dadurch den Abstand und Bruch zwischen Gott und Mensch, Gott und Welt mit einer Perspektive nach vorn überwunden hat.
Wo erkannt wird, dass die Macht des Todes gebrochen ist, wo das Wunder der Auferstehung und des neuen Lebens mitten in die Todeswelt hineinleuchtet. Dort verlangt man vom Leben keine Ewigkeiten. Dort nimmt man vom Leben, was es gibt. Nicht alles oder nichts, sondern Gutes und Böses, Wichtiges und Unwichtiges, Freude und Schmerz. Dort hält man das Leben nicht krampfhaft fest, aber man wirft es auch nicht leichtsinnig fort. Dort begnügt man sich mit der bemessenen Zeit und spricht nicht irdischen Dingen Ewigkeit zu. Dort lässt man dem Tod das begrenzte Reich, das er noch hat. Die Nacht ist noch nicht vorüber, aber es tagt schon.
Bonhoeffer gehört mitten hinein in den Kreis derjenigen, die auch in der Ökumene ein neues Blatt aufgeschlagen und dafür gesorgt haben, dass sowohl die evangelische wie auch die katholische Kirche nach Jahrhunderten der Spaltung endlich dazu überging, das Gemeinsame über das Trennende zu stellen. Trotz aller Grenzüberschreitungen ist Bonhoeffer allerdings seiner evangelischen Herkunft und Identität treu geblieben. So schreibt er in seiner Ethik:
Ursprung und Wesen alles christlichen Lebens liegen beschlossen in dem einen Geschehen, das die Reformation Rechtfertigung des Sünders aus Gnaden allein genannt hat. Was geschieht hier? Ein letztes, von keinem menschlichen Sein, Tun oder Leiden zu ergreifendes. Der Mensch wird inne, dass ein Gott ist, der ihn liebt und annimmt, dass ein Bruder neben ihm steht, dass eine Zukunft ist bei dem dreieinigen Gott mit seiner Gemeinde.
Zu der Frage, wer er ist und was er sein möchte, hat Dietrich Bonhoeffer einmal gegenüber seiner Verlobten, Maria von Wedemeyer, gesagt:
Ich möchte ein Christ und ein freier Mensch sein.
Wenn man mich fragen würde, wer oder was ich sein will, wüsste ich nicht, ob mir eine bessere Antwort einfiele. Roland, wer oder was willst du sein? Und ich antworte mit Bonhoeffer: ein Christ und ein freier Mensch. Ja, ich finde Bonhoeffer klasse. Er ist ein Vorbild für mich. Ich bewundere seine Entschiedenheit. Ich bewundere das hohe Reflexionsniveau, auf dem er auch abgründige Entscheidungen begleitet hat. Und ich bewundere seine Fähigkeit, trotz seiner hochreflektierten Entschiedenheit offen zu bleiben. Offen zu bleiben für andere Wege und Denkmöglichkeiten, offen zu bleiben für einen Gott, der immer größer ist und größer bleibt als alles, was ich mir vorstellen kann. Bonhoeffer war ein Mann, der Courage hatte. Zivilcourage, weil er sich auf die Seite derjenigen gestellt hat, die an den Rand gedrängt und in die Enge getrieben wurden. Hoffnungscourage, weil es ihm gegeben war, mit dem zu rechnen, der auch im Ausweglosen neue Wege eröffnet. Und natürlich Glaubenscourage, weil ihn ein Glaube ausgezeichnet hat, der so groß war, dass der, der ihn hat, sich auch in einem Gefängnis frei fühlen kann. Bonhoeffer kennenlernen, das kann ein Leben verändern und prägen. Wie schon am vergangenen Montag möchten wir uns auch heute Abend von euch verabschieden mit einer Segensbitte, die Bonhoeffer einem Freund mit auf den Weg gegeben hat, und mit seinem Gebet, das ursprünglich für seine Verlobte und für seine Eltern bestimmt war und mittlerweile in den deutschsprachigen Gesangbüchern aller Konfessionen einen festen Platz einnimmt. Euer Simon Wellner und Roland Hosselmann.
Gott, führe uns fröhlich durch die Zeiten, aber vor allem führe er uns zu sich.
Thank you. Kinderradio im Kreis Soest.
Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.